Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 26. August.
Unsere Namen sind Katja Giesler
und Markus Diemmeier. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Katja, und willkommen zurück.
Morgen,
Markus. Was ist dir aufgefallen in der letzten Woche?
Ja, Markus, letzte Woche war eher eine ruhige Woche gewesen, zumindest aus ökonomischer Sicht. Da haben wir hauptsächlich Unternehmensstimmungsdaten bekommen. Die sind insgesamt ein bisschen durchzogen gewesen. In der Industrie kämpft man weiterhin mit Rezessionssorgen. Dort ist sicherlich aufgefallen, dass die Stimmung in der Industrie in den USA sich weiter verschlechtert hat. Zwar von 49,6 auf 48 ab. Die Eurozone ist auch leicht zurückgekommen, und zwar auf 45,6. Absolute Negativ-Spitzenreiter ist dort sicherlich weiterhin Deutschland. Die Stimmung ist dort in der Industrie von 43,2 auf 42,1 gefallen. Aber auch in Frankreich ist die Stimmung relativ auf tiefem Niveau. Vielleicht eine positive Anmerkung oder einen positiven Ausblick ist sicherlich, dass Großbritannien da ein bisschen besser aufgefallen ist in der Stimmung. Dort ist die Industriestimmung doch angestiegen und liegt aktuell bei 52,5, also über dieser Wachstumsschwelle von 50. Gleichzeitig, was auch noch positiv zu bemerken ist, ist, dass die Stimmung bei den Dienstleistern mehrheitlich positiv ist. Und zwar deutlich, so zum Beispiel in den USA, da sind wir aktuell bei 55,2 und auch in der Eurozone sind wir dort in der Stimmung doch wieder ein bisschen angestiegen. Also insgesamt zusammenfassend, aber wie gesagt, durchzogene Daten, insbesondere in den Industrienationen, muss man sagen, dass sich der Erholung halt nach wie vor wirklich schwer tut. Was die Woche noch aufgefallen ist, letzte Woche, ist die Inflation in Japan. Die ist am Freitag rausgekommen. Dort ist die Gesamtrate weiterhin bei 2,8%. Aber eigentlich nur relevanter ist die Kernrate, die weiter angestiegen ist und aktuell bei 2,7% liegen tut. Das bedeutet natürlich, dass da weiterhin Handlungsbedarf für die Notenbank in Japan ist. Das gehört sie vermutlich nicht so gern, denn sie hat sich ja gerade im Zusammenhang mit den Turbulenzen, wo sie die Leitzinserhöhung durchgeführt hat, da ja auch wirklich zu diesen Turbulenzen beigetragen hat, gerade im Zusammenhang mit den Carry Trades. Das gehört sie natürlich nicht so gern. Vielleicht muss man sagen, dass da schon ein Teil vorweggenommen wurde. Wir haben es gesehen, gegenüber dem US-Dollar ist der japanische Yen weiterhin auf sehr tiefem Niveau sogar noch ein bisschen, also weiter auf dem tiefen Niveau, das heisst stark unterwegs. Aktuell, glaube über 144, also gerade bei 143 umeinander. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass der japanische Aktienmarkt heute Morgen relativ schlecht eröffnet hat. Also da doch relativ viel Sorgen umeinander sind, denn der japanische Aktienmarkt oder generell die japanische Wirtschaft ist eine exportorientierte Wirtschaft und gehört natürlich nicht gern, dass der japanische Yen weiter an Stärke gewinnen tut.
Ja, das ist sicher wichtig, was du sagst. Eben, der Carry Trade war eine der Ursachen gewesen, von diesen Turbulenzen. Heute Morgen, du hast es angesprochen. Bis jetzt, zu dieser Zeit, jetzt da, Schweizer Zeit, ist der Nikkei 225, rund 1% im Minus. Gut, dann haben wir sonst, was haben wir gehabt? Wir haben, wenn wir, wie soll ich sagen, Makro-Sicht anschaut, haben wir Jackson Hole gehabt, das jährliche Treffen von den Notenbankern in den USA. Das ist dort unter dem Motto gestanden, das ist vom Donnerstag bis zum Samstag übrigens. Das ist unter dem Motto gestanden, Reassessing the Effectiveness and Transmission of Monetary Policy. Das heisst so viel wie Neubewertung von der Wirksamkeit und Übertragung von der Geldpolitik. Ja, dann unter dem Titel kann man dann vieles abhandeln. Aber das Interesse ist weniger an irgendwelchen Beiträgen und Vorträgen von irgendwelchen Ökonomen gewesen, was immer hauptsächlich auch gibt, sondern wie immer auch hauptsächlich an der Rede vom Jerome Powell, am FED-Chef. Die ist am Freitag gekommen und die ist auch stark beachtet worden. Vor allem ein Satz, den er da drinnen gemacht hat, das ist gewesen, time has come to adjust, was mehr oder weniger bedeutet, jetzt ist die Zeit gekommen, um sich anzupassen, heisst, jetzt gehen wir wieder runter mit den Zinsen, wenn man es direkt übersetzt. Es ist dann, seine Rede ist eigentlich hauptsächlich ein Rückblick gewesen auf Gründe für den starken Anstieg von der Inflation und der nachfolgende starke Abstieg. Allein schon der Rückblick zeigt schon, jetzt haben wir das Kapitel abgeschlossen, jetzt gehen wir Richtung Normalisierung. Was auch bedeutet Normalisierung eben mit den Zinsen. So ist es zumindest auch aufgefasst worden, dass es eine Senkung wird geben. Im September gilt als ausgemacht. Die Frage ist, wie hoch sie soll sein, also wie viel runtergeht mit den Leitzinsen. Im Moment ist etwa 60%, ein bisschen mehr, an dem Marktwert gehandelt für eine Senkung von einem Viertelprozent. Das ist eigentlich überraschend wenig, weil noch im Nachgang von diesen Turbulenzen an dem Markt hat man von einem halben Prozent geredet, schon im September, bis hin zu, dass sie sogar zwischendurch einfach aus Not noch senken. Das sieht immerhin jetzt nicht mehr danach aus. Willst du etwas ergänzen dazu?
Nein, aber ich glaube, die Message ist relativ klar gewesen und erstaunlich klar gewesen. Also, aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, vor einem Jahr ist die Message auch schon ein bisschen klar gewesen und da hat es dann halt doch noch schnell wieder mal eine Wendung gegeben. Also man darf gespannt bleiben, inwiefern jetzt die Time has come to change the policy oder to adjust the policy, ob sich das wirklich so durchsetzen kann, wie sie sich das erhoffen.
Das ist total wichtig, glaube ich, was du sagst. Auch wenn man solche Marktdaten von Erwartungen rausnimmt, wenn man die dann anschaut, wie sich die verändern, je nachdem, was an diesen Märkten noch passiert oder sonst in der Weltwirtschaft oder in der Weltpolitik, dann ist das eine Momentaufnahme und das kann sich ändern natürlich. Aber an diesen Momentaufnahmen orientiert sich halt die Märkte. Dann haben wir ja, wenn wir vom Markt reden, sie orientieren sich natürlich auch an Unternehmensergebnisse und vor allem auch, da haben wir auch ein paar gehabt aus der Schweiz. Vor allem drei aus dem SMI sind aufgefallen, das ist einmal das Augenheilunternehmen Alcon, wo einst einmal bei Novartis war. Das hat eigentlich, da hat man grosse Erwartungen gehabt, hat aber beim Umsatz leicht enttäuscht, was eigentlich überraschend ist, weil es ein Rekordumsatz war, hat im Vergleich im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 3% zugelegt, beim Reingewinn sogar, wenn man das Halbjahrergebnis anschaut, um 37%. Hat aber trotzdem enttäuscht, weil die Erwartungen noch höher gewesen sind. Die Börse hat darum auf die Woche 0,7% abgegeben, die Aktien von Alcon an der Börse. Aufs Jahr allerdings seit Anfang Jahr 24%. Zugelegt und die Erwartungen sind immer noch sehr positiv. Also wenn man das Kursgewinnverhältnis anschaut von 43, zeigt, dass man da immer noch viel erwartet. Auch 72% der Analysten empfehlen den Kauf. Gerade umgekehrt ist es bei Swissre gewesen. Dort sind die Erwartungen nicht allzu hoch gewesen. Aber was dann Swissre geliefert hat, der Rückversicherungsunternehmen aus Zürich, der hat extrem positiv überrascht. Der Erlös ist um 3,2% gestiegen im Vergleich zum Halbjahr im Vorjahr. Der Reingewinn um 16%. Die Aktie hat sehr stark zugelegt, um 7,8%, hat aber schon seit Anfang Jahr um 24,6% zugelegt. Am Donnerstag dann, das ist sehr beachtenswert, keine Zahlen, aber eine Mitteilung vom allergrössten Konzern aus der Schweiz, nämlich Nestlé, wo ziemlich überraschend der CEO Marc Schneider geführt hat, also entlassen hat, kann man so sagen. Natürlich klingt das dann in der Kommunikation ein bisschen besser, aber faktisch ist das gewesen. Der Marc Schneider ist eh schon eine Ausnahmeerscheinung für Nestlé, weil er nämlich nicht aus dem Haus gekommen ist. Er ist 2017 von Fresenius gekommen, einem Gesundheitsdienstleister. Zuerst sehr erfolgreich, dann vor allem, wenn man den Aktienkurs anschaut, nicht so erfolgreich. Jetzt wird er abgelöst durch ein Urgestein von Nestlé, nämlich Laurent Freixe. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Der ist 62 und seit 1986 bereits bei Nestlé. Es ist jetzt die Erwartung, dass es zurück zu den Wurzeln gehen soll. Die Frage ist aber, ob Old Nestlé noch funktioniert, weil sich auf dem Nahrungsmittelmarkt einiges entwickelt hat. Der Aktienkurs war nicht der Grund für den Wechsel, sagt Paul Bulcke, der Verwaltungsratspräsident. Ich denke aber doch, dass der einen grossen Einfluss gehabt hat, weil der Aktienkurs, natürlich ist der nicht für sich eine Aussage, aber er steht halt für etwas, nämlich wie an dem Markt die Entwicklung des Unternehmens beurteilt wird. Der Aktienkurs ist über 3 Jahre 22,5% gefallen, seit Anfang des Jahres 8,2%. Interessant vielleicht, nach dem Entscheid vom Wechsel ist er mehr oder weniger unverändert geblieben am Freitag, 0,1% angestiegen. Das ist natürlich immerhin noch beruhigend für den Herrn Schneider, wenn jetzt der gerade aufgeschossen wäre, wäre das das Zeichen gewesen, wir sind Gott froh, dass er geht. Und immerhin, das ist nicht dazugekommen. Genau. Gehen wir jetzt aber noch auf die Börse generell von der letzten Woche. Es ist weiter aufwärts gegangen. Und man kann jetzt auch sagen, die ganzen kräftigen Einbrüche, die wir Anfangs Monat gesehen haben, die sind jetzt aufgeholt. Über den Monat sind alle wesentlichen Index im Plus. Der SMI für den gilt für die Vorwoche 1,3% im Plus. Wochengewinner ist Swiss Re gewesen, haben wir schon darüber geredet, mit denen 7,8%. Und Wochenverlierer Alcon, der ebenfalls Zahlen gebracht hat, haben wir auch darüber geredet, minus 0,7%. Eurostox 50 auf die Woche 1,4% im Plus. S&P 500, US Hauptindex 1,5% im Plus. Nasdaq Tech Index 1,4% im Plus und Nikkei schon letzte Woche plus 0,9%, eben heute Morgen wieder im Minus. Auffällig vielleicht noch letzte Woche, Gold hat einen neuen Rekordstand im Tag gehabt, 2531, 72 Dollar pro Unze, seit Anfang Jahr bereits 21,8% zugelegt, treiben vor allem halt von den Zinssenkungserwartungen, worüber wir ja auch geredet haben. In Franken übrigens kann man das nicht genau gleich anschauen, weil dort haben wir jetzt nicht einen Rekord gehabt letzte Woche, weil der Dollar ja halt einfach sich abgeschwächt hat. Der Ölpreis, interessant noch, der ist zwar leicht gestiegen, ist aber mit 78,6 Dollar pro Fass, wenn man die Sorte Brent nimmt, noch immer weit von den Höchstständen im laufenden Jahr entfernt. Die sind um die 90 gewesen, Anfang April. Das ist insofern interessant, als wir ja doch jetzt auch noch wieder kriegerische Auseinandersetzungen und Sorgen noch vor einer Ausweitung im Nahen Osten haben. Damit aber gerade dann zu dir, Wahnsinn von der Woche.
Ja, du hast schon angedeutet, mein Wahnsinn von der Woche ist ja die positive Börsenstimmung. Man steht ja schon ein bisschen im Kontrast von diesen geopolitischen Risiken, die einfach schlichtweg nicht vom Tisch sind und vielleicht sogar am Wochenende noch ein bisschen zugelegt haben. Und da muss man wirklich sagen, wir haben verschiedene Konfliktsituationen. Wir haben einerseits Russland und Ukraine, die haben verschiedene Offensiven gestartet. Wir haben dann vor allem noch den Konflikt im Nahen Osten. Wir erinnern uns, Ende Juli, nebst den ganzen Börsenturbulenzen, hat es auch dort eine Eskalationsstufe weitergegeben. Nämlich, dass Israel eben der Hamas-Chef in Teheran, also im Iran, also vermutlicherweise umbringen lassen hat und auch ein ranghohes Militärmitglied von der Hisbollah in Libanon umgebracht hat. Und das, da weiss man, da wird es einen Vergeltungsschlag geben. Also, da haben beide Länder beziehungsweise die libanesische Hisbollah sowie der Iran angekündigt. Und am Wochenende haben wir dann das vor allem gesehen auf Seite von der Hisbollah. Dort hat es eine Auseinandersetzung gegeben. Israel hat einen Präventivschlag geführt gegen die Hisbollah im Südlibanon. Da hat es also eine weitere Eskalationsstufe gegeben. Vielleicht auf der positiveren Seite kann man sagen, beide Seiten reden jetzt von Erfolg. Da kann man vielleicht sagen, da tut sich das nicht weiter eskalieren. Aber der Vergeltungsschlag aus Iran, der ist schon nicht gekommen. Und auch die ganze Situation im Gazastreifen ist weit von gelöst. Also, wir haben viele geopolitische Risiken an der Hand. Und der Finanzmarkt interessiert das irgendwie kaum. Die sind damit beschäftigt, dass jetzt in den USA die Leitzinssenkungen werden kommen und darum auch schon euphorisch sind. Also, das insgesamt finde ich das wirklich ein bisschen ein Wahnsinn von der Woche, dass man da so weit wegschauen kann, was dann alles von Konfliktsituationen in der Welt und auch von unseren Haustüren so da ist.
Absolut, das ist der Wahnsinn von der Woche und auch der Wahnsinn von der Zeit vielleicht. Ja. Man fährt sich langsam daran gewöhnen, auch die Ukraine, oder? Wo jetzt ja auch in Russland noch eingefallen ist, dort ist alles andere als alles beruhigt und immer höhere Risiken drin. Mein Wahnsinn von der Woche, ich mache es kurz, ist das wahnsinnige Hype oder das Feiern von der Kamala Harris. Da aus Europa könnte man schon meinen, die hat die Wahl mehr oder weniger schon gewonnen. Sie profitiert jetzt massiv davon, eben einfach nicht der Trump zu sein. Und wir können ja auch hoffen, dass, also mindestens tue ich das, dass ich halt sie definitiv für die besseren Alternativen als der Trump. Ich frage mich einfach, ob das funktioniert, weil ob unsere Sicht die richtige ist. Weil sie hat bis jetzt noch kaum etwas zu einem eigenen Programm gesagt. Ihr Programm ist tatsächlich, ich bin nicht Trump. Sie gibt keine Interviews. Ich glaube einfach, die Sache ist noch nicht entschieden. Und ich denke, sie müsste auch etwas sagen, was sie machen will. Was sie bis jetzt gesagt hat, ist noch nicht gerade wahnsinnig überzeugend. Ja, das finde ich der Wahnsinn und hoffe, da bin vor allem auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Damit aber gerade wieder zurück zu dir, Katja.
Ja, was steht diese Woche an? Genau, es steht ein bisschen mehr an. Wir starten heute mit Auftragseingängen für die langlebigen Güter in den USA. Das ist jetzt insgesamt eher eine volatile Reihe. Zuletzt sind wir da bei minus 6,6%. Das muss doch besser werden, sonst machen sich die Märkte gleich wieder Sorgen um die US-Konjunktur. Dann geht's weiter am Donnerstag, Freitag, da kommen die Inflationszahlen aus der Eurozone über. Da ist doch, da muss man doch ein bisschen genauer hinschauen, denn gerade die Kernrate von der Inflation in der Eurozone ist weiterhin hartnäckig. Da hat man in den letzten Monaten wenig Fortschritt gemacht, seit dem Mai liegt die bei 2,9%. Und die EZB würde ja allemal gerne weitermachen mit der Zinssenkung, also mit der Leitzinssenkung. Da muss man dann schauen, was die Inflation jetzt genau gemacht hat im letzten Monat. Und dann Freitag kommen wir noch Daten zum Konsum in den USA über, also Personal Income und Personal Spending für den Juli. Das sind nicht mehr ganz so neue Daten, aber immerhin der erste Monat im neuen Quartal, das heisst im dritten Quartal. Und das sind dann Daten zum tatsächlichen Konsum, was ja sehr wichtig ist. Und da hoffen wir natürlich auf mehr als von 0,2%, wo momentan der Konsensus ist.
Ja, schauen wir auch noch bei den Unternehmen. Langsam klingt die Berichtssaison aus. Wenn man auf den SMI schaut, haben wir keine Unternehmen in der Schweiz. Natürlich kleinere. Aber schauen wir das wichtigste Unternehmen, das wahrscheinlich nächste Woche im Fokus steht, und am Mittwoch, das ist Nvidia. Das wird zum Teil gehandelt, so wichtig oder wichtiger als ein FED-Zinsentscheid. Steht halt als Inbegriff für die Wetten auf die künstliche Intelligenz, wo ja mit Zweifeln, die aufgekommen sind, mit dem Grund sind für die Turbulenzen jüngst. Bisher hat Nvidia immer sehr starke Zahlen geliefert, auch Zweifler, zeigt, dass sie nicht recht haben, extrem hohe Erwartungen immer auch übertroffen. Im ersten Quartal zum Beispiel ein Umsatzwachstum von 262%. Die Hoffnungen sind weiter da. Es hat zwar einen deutlichen Einbruch gegeben, auch in diesen Turbulenzen von den Nvidia-Aktien. Dort ist sie, der Börsenwert etwa um 750 Milliarden Dollar gefallen. Das ist aber mittlerweile auch bei Nvidia bereits wieder wettgemacht. Sehr hohe Erwartungen sind weiterhin da und eine sehr hohe Bewertung, das Kursgewinnverhältnis 75 im Moment, und die Analysten gibt es keinen einzigen, der Nvidia zum Verkauf empfiehlt. 89,2 zum Kauf. Da sind wir sehr gespannt, was da rauskommt. Bei so hohen Erwartungen ist halt immer das Risiko von Enttäuschungen gross. Also auch bei guten Zahlen kann das sein, dass es anders geht. Aber wie gesagt, bis jetzt ist es nie so gewesen. Ist immer in die andere Richtung gegangen. Ja, das wär's dann gewesen für diese Woche.
Lassen Sie sich kein X für ein Üs vormachen und bleiben Sie gesund.